Deutschlandfunk. Themen der Woche.
Mit Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen auf die BRICS-Staaten, die auf ihrem Gipfel in Südafrika beschlossen haben, weitere Länder in ihre Gruppe aufzunehmen. Wächst hier ein anti-westliches Machtzentrum gegen die großen Industriestaaten der Welt? Hören Sie dazu gleich einen Kommentar. Außerdem beschäftigen sich unsere Kommentatoren mit der Atomruine in Fukushima und mit den Plänen der Ampelkoalition zu ihrem Selbstbestimmungsgesetz. Unsere Sendung beginnen wir allerdings mit einem anderen Thema, das seit Mittwoch aus den Nachrichten kaum wegzudenken ist.
In Russland ist ein Flugzeug abgestürzt, auf dessen Passagierliste nach Behördenangaben der Chef der Söldnertruppe Wagner, Prigozhin, steht.
Dessen Tod ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, Putin kondolierte aber den Angehörigen.
Putin ging nicht explizit auf den Wagner-Aufstand vor exakt 2 Monaten ein. Damals hatte der Kreml-Chef von Verrätern gesprochen, die bestraft werden müssen.
Die Ursache des Flugzeugabsturzes ist weiterhin unklar. Spekulationen, ob der russische Söldnerchef überhaupt an Bord der Maschine war, halten an. Ebenso, ob der Kreml in den Absturz verstrickt sein könnte. Für unsere Kommentatoren, die Journalistin und Russland-Expertin Gesine Dornblüt, ist eines aber klar. Prigozhin sei über die eigenen Wagner-Söldner hinaus in Russland beliebt. Und das könnte jetzt für Putins Macht noch brandgefährlich werden.
Wenn das russische staatliche Ermittlungskomitee seine Arbeit aufnimmt und Präsident Putin dazu noch Aufklärung verspricht, dann kann man getrost davon ausgehen, dass genau das Gegenteil passiert. Denn Russlands Exekutive ist ebenso gelenkt wie die Judikative und Geheimdienstmann Putin ist nachgewiesenermaßen ein notorischer Lügner. Der mutmaßliche Tod Prigozhins, ein Racheakt Putins an einem Verräter? Das würde in das Handlungsmuster des Kreml passen. Denn das russische Regime trägt seit langem die Merkmale einer Mafia-Organisation. Putin hat Gewalt zum Prinzip seiner Macht erhoben. Staat und Gesellschaft sind geradezu von Gewalt durchdrungen. Auch daher kommt die Sympathie von Teilen der russischen Bevölkerung für den Schlechter Prigozhin. Die russische Gesellschaft hat über Jahrzehnte bitter erfahren, dass es in Russland keine Aussicht auf Recht oder Rechtsprechung gibt, die diesen Namen verdient. Der Stärkere setzt sich durch. Gewalt bleibt ungesühnt. Alltägliches Beispiel ist der Umgang mit häuslicher Gewalt. Vor einigen Jahren wurde sie vom Straftatbestand zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft. In den Gefängnissen herrscht komplette Willkür. Sadisten leben sich dort aus, ohne dass sie größere Strafen befürchten müssen. Die Grausamkeiten innerhalb der russischen Armee prägen Generationen von Männern. Prigozhin war ein Produkt dieser Gesellschaft. Er konnte aufsteigen, obwohl er in der Sowjetunion viele Jahre wegen Raubüberfällen im Gefängnis saß. Oder sogar deshalb? Putin ist ein Dieb. Damit hatte Nawalny recht. Und er ist ein Dieb im ganz großen Stil. Er hat der Ukraine sogar eine Halbinsel gestohlen. Seit den 90er Jahren haben diese beiden Schurken voneinander profitiert. Prigozhin bekam lukrative Aufträge vom Staat und revanchierte sich mit unterschiedlichen Sturmtruppen. Da war zunächst eine Trollarmee, die die Drecksarbeit des Hybridenkriegs für den Paten Putin im Internet erledigte. Dann kam die Privatarmee Wagner, mit deren Hilfe Putin verdeckt in Syrien, in der Ukraine und in Afrika Krieg führte und korrupte Regime stützte. Prigozhin setzte Putins geopolitische Ambitionen in Afrika um und erhielt im Gegenzug Zugang zu Rohstoffen. Die dunklen Geschäfte liefen gut. Als Putin vor ein paar Wochen merkte, dass ihm die Kontrolle über Prigozhin und Wagner entglitt, versuchte er, das Monster, das er genährt hatte, wieder einzufangen. Prigozhin sollte seine Privatarmee dem russischen Verteidigungsministerium unterstellen. Dazu war er nicht bereit. Der Tod Prigozhins ist ein Zeichen an alle, die im Dunstkreis Putins mächtig sind. Die Botschaft ist, leg dich nicht mit dem Paten an. Das verstehen auch die verbliebenen Wagner-Söldner. Nur wenige reden von Rache. Ohne ihre Führung sind sie ohnehin nicht zu koordinierten Überfällen fähig. Doch Putin könnte eines übersehen haben. Prigozhin war weit über die Wagner-Kämpfer hinaus beliebt. Weiterhin klagen viele Soldaten der regulären russischen Armee über Unterversorgung, kritisieren mangelnde Ausbildung und Ausrüstung in den kämpfenden Einheiten. Prigozhin war für sie jemand, der furchtlos sagt, was Sache ist. Mit seinem mutmaßlichen Tod entsteht der Eindruck, dass sich nichts an ihrer Lage verändern wird. Das wird die ohnehin niedrige Motivation der russischen Soldaten weiter senken und Russlands Chancen auf die Vernichtung der Ukraine, die Putin anstrebt, schmälern. Das ist für Putin brandgefährlich. Manche sagen, es ist gut, dass Prigozhin tot ist. Besser wäre es gewesen, er hätte sich eines Tages vor einem unabhängigen Gericht für seine Taten verantworten müssen. Damit die Menschen in Russland sehen, dass Gewalt nicht ungesühnt bleibt.
Zum mutmaßlichen Tod von Prigozhin, dem Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, haben Sie einen Kommentar gehört von Gesine Dornblüt. In Südafrika haben die BRICS-Staaten ihren Gipfel abgehalten. Dazu zählen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Die Staats- und Regierungschefs haben beschlossen, dass sie ab nächstem Jahr in ihren Verbund neue Mitglieder aufnehmen. Die BRICS wollen damit ihr Gewicht in einer multipolaren Welt stärken, gerade mit Blick auf die großen Industriestaaten der G7 wie den USA, Deutschland und Japan. Und für all diese Staaten des Westens sollte die wachsende BRICS-Gruppe ein Warnschuss sein. Wenn auch erstmal nicht mehr als das, findet Andreas Rinke, Chefkorrespondent für die Nachrichtenagentur Reuters.
Als der BRICS-Gipfel der großen Schwellenstaaten schon zu Ende war, setzten sich in Johannesburg Indiens Ministerpräsident Narendra Modi und der chinesische Präsident Xi Jinping noch einmal zusammen. Auf den ersten Blick passte dies zum Eindruck einer neuen Weltordnung, in der nun etwa die atomar bewaffneten Milliardenvölker in Asien den Ton angeben. Aber in Wirklichkeit war es ein Krisentreffen, um eine Eskalation zu vermeiden. Indien und China sind und bleiben Rivalen. Mit einem ungelösten Grenzstreit, dem Kampf um das Wasser des Himalaya-Gebirges und um die Führungsrolle in Asien. Dies zeigt das Grundproblem eines BRICS-Treffens, bei dem 3 Tage lang vor allem von China und Russland der Eindruck vermittelt wurde, dass an einem erweiterten Block gegen die Supermacht USA gebastelt wurde. Nur stimmt dies nicht. Schon werden erste Erinnerungen an die am Ende nur lose Gruppierung der 1964 gegründeten G77 wach, mit der sich der sogenannte globale Süden organisieren wollte. Möglicherweise liegt die Hauptbedeutung des Gipfels deshalb nicht in den Beschlüssen zur Erweiterung und der Suche nach einer Ersatzwährung zum Dollar. Vielmehr war der BRICS-Gipfel ein Warnschuss für den Westen. Denn nach südafrikanischen Angaben wollen gleich 40 Länder diesem Bündnis von Ungleichen beitreten. Der Wunsch entspringt aus dem Grundgefühl gerade vieler großer Länder des Südens, dass sie in der bestehenden Weltordnung nicht ausreichend mitreden können. Der UN-Sicherheitsrat spiegelt mit den 5 Vetomächten USA, China, Russland, Frankreich und Großbritannien die Welt der Siegermächte von 1945 wider, aber nicht die längst multipolare Welt des Jahres 2023. Und die westlichen G7-Staaten laden zwar mittlerweile auch einige Schwellenländer zu ihren Beratungen ein, aber sie lassen keinen Zweifel daran, dass sie Staaten wie Indonesien oder Südafrika keinesfalls als gleichberechtigte Mitglieder dabei haben wollen. Zudem schauen sich Schwellenländer nach neuen Allianzen um, weil sie die politische und wertegetriebene Bevormundung der Amerikaner und Europäer nervt. Sie spüren, dass sich der Westen vor allem aus egoistischen Motiven für sie zu interessieren beginnt. Das gilt übrigens auch für Deutschland. Für die Sahelzone begann man sich in Berlin erst zu interessieren, als man sie als Migrationsroute gen Norden entdeckte. Das mittlerweile tatsächlich intensive Werben der Ampelregierung um wichtige Staaten des globalen Südens hängt mit der Notwendigkeit zusammen, für den Abwehrkampf gegen Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Verbündete in aller Welt zu finden. Illusionen könnten sich aber auch Russland und China machen. Es ist einfach, enttäuschte Länder für eine neue Clubmitgliedschaft zu begeistern, aber die meisten Staaten haben gar keine Lust, von einer Bevormundung in die nächste zu wechseln. Brasiliens Präsident Lula hat schon klargemacht, dass er den Versuch Chinas und Russlands ablehnt, aus der erweiterten BRICS-Gruppe einen Gegenpol zu den USA zu schaffen. Dies dürfte bei Staaten wie Indien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Ägypten nicht anders sein, die teilweise auch militärisch mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten. Sich hinter dem kommunistischen China mit seinem wachsenden Führungsanspruch einzuordnen, klingt ebenfalls nicht attraktiv. Schon die Auswahl der nächsten 6 Beitrittsländer deutet auf innere Spannungen hin. Mit Saudi-Arabien und Iran holt sich der BRICS-Block nun 2 Länder ins Bündnis, die ihrerseits Hauptkonkurrenten um den größten Einfluss im Mittleren Osten sind. Übrigens dürfte die von China und Russland lautstark vorgetragene Vision einer Alternativhandelswährung zum Dollar wohl noch eine ganze Weile eine Vision bleiben. Das zeigt schon die sogenannte Neue Entwicklungsbank, die von den BRICS-Ländern als Alternative zu der immer noch vom Westen dominierten Weltbank gegründet wurde. Eigentlich soll sie die Kreditvergabe in lokalen Währungen erhöhen, um die Anfälligkeit von Dollar-Wechselkursschwankungen zu verringern. Aber von den von der Entwicklungsbank genehmigten Krediten wurden fast 2/3 in einer einzigen Währung vergeben, in US-Dollar.
Zum Gipfel der BRICS-Staaten in Johannesburg. Der Kommentar von Andreas Rinke von der Nachrichtenagentur Reuters. Aus der Atomruine von Fukushima wird Kühlwasser in den Pazifik geleitet. Der Hintergrund für diesen Vorgang: auch rund 12 Jahre nach der Nuklearkatastrophe müssen die Kernreaktoren weiterhin gekühlt werden. Allerdings geht dem Betreiber TEPCO nach eigenen Angaben der Platz zur Lagerung des verstrahlten Kühlwassers aus. Durch einsickerndes Regen und Grundwasser nehme die Menge des verseuchten Kühlwassers täglich zu. Und deshalb wird es nun aufbereitet und gefiltert in den Pazifik eingeleitet. Der Prozess gilt unter Experten als gängig und ungefährlich. Im Land selbst geht er manchen Bürgern und Fischern zu weit. Und für meinen Kollegen Georg Ehring zeigt der Umgang mit dem Kühlwasser nur, welche Kosten und Probleme mit Atomkraften einhergehen. Dazu sein Kommentar.
Mehr als 1,3 Millionen Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser lagern auf dem Gelände der Kraftwerksruinen von Fukushima. Die Mengen sind so gewaltig, dass die Einleitung in den Pazifik Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Um die Grenzwerte einzuhalten, wird das Wasser aufwendig von radioaktiven Stoffen gereinigt und mit Meerwasser verdünnt. Dabei geht es vor allem um Tritium, also radioaktiven Wasserstoff, der nicht in Filtern aufgefangen werden kann. Fachleute bescheinigen Japan bei der Einleitung ins Meer ein verantwortungsbewusstes Vorgehen. Die Verklappung im Meer ist für sich genommen zwar die am wenigsten schädliche Option, doch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Kernschmelze in Fukushima gewaltige Mengen an Radioaktivität hinterlässt. Die Umgebung ist belastet, die zerstörten Brennstäbe strahlen noch Hunderttausende von Jahren. Auch die aus dem gereinigten Kühlwasser herausgefilterten Stoffe wie Strontium und Cäsium müssen irgendwo hin und Japan hat wie viele Länder mit Atomkraftwerken noch kein Endlager. In den Jahren nach der Katastrophe hat das Land angefangen, die zeitweise landesweit stillgelegten Atomkraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Es sollen sogar neue gebaut werden und Japan ist mit der Renaissance der Kernenergie nicht allein. China und die USA setzen auf neue Reaktoren, auch eine Reihe von Ländern in Europa, so Frankreich, die Niederlande, Polen und Tschechien. Das Argument der Befürworter ist der Klimaschutz. Sollte auch Deutschland den Atomausstieg rückgängig machen, wie es die Unionsparteien, die FDP sowie die AfD gefordert haben? Auch wir sind schließlich noch immer nicht auf Kurs, unsere deutschen Klimaziele einzuhalten. Doch dafür auf Kernenergie zu setzen, wäre riskant und teuer. Der Blick nach Fukushima 12 Jahre nach der Katastrophe erinnert an die berechtigten Sicherheitsbedenken, die die damalige Bundesregierung von CDU, CSU und FDP zum Atomausstieg bewegt haben. Wenn etwas schief geht, ist das Schadenspotenzial gerade in einem dicht besiedelten Land wie Deutschland gewaltig. Die Forderung nach Atomenergie in Deutschland ist ein ideologisches Projekt konservativer Kräfte, denen der Umbau der Energiewelt zu schnell geht. Die potenziellen Betreiber, also die deutschen Energiekonzerne, wollen da nicht mitmachen. Sie verweisen zu Recht auf bessere Alternativen. Mit Wind- und Solarkraft lässt sich Strom heute billiger, besser und auch zuverlässiger erzeugen als mit jeder anderen Technologie. Das gilt auch, wenn die zweifellos großen Investitionen in Stromleitungen, Speicher- und Reservekraftwerke berücksichtigt werden, die für eine zuverlässige Versorgung über das ganze Jahr notwendig sind. Auf Atomkraft setzt zwar noch eine Handvoll Industrie und vor allem Schwellenländer, auf erneuerbare Energiequellen dagegen nahezu die ganze Welt, einschließlich der Staaten übrigens, die zusätzlich noch Kernkraftwerke bauen. Der Neubau von Atomkraftwerken wird nicht ausreichen, um den seit Jahrzehnten anhaltenden Bedeutungsverlust der Atomenergie zu kompensieren. Seit Mitte der 1990er Jahre hat sich ihr Anteil an der weltweiten Stromproduktion nahezu halbiert und in den nächsten Jahren scheiden viele überalterte Reaktoren aus dem Markt aus. Es wird noch viele Jahrzehnte lang Kühlwasser aus Fukushima in den Pazifik fließen, selbst wenn diese Lösung für sich genommen das kleinste Übel ist. Die radioaktive Hinterlassenschaft von Fukushima erinnert daran, dass Atomenergie eine riskante und veraltete Art der Stromerzeugung ist.
Die Verklappung des Kühlwassers muss sein, Atomkraft an sich aber nicht. So die Meinung von Georg Ehring, Leiter der Umweltredaktion im Deutschlandfunk. Den eigenen Vornamen und den Geschlechtseintrag im Pass ändern. Das soll nach Plänen der Ampelkoalition leichter werden. Und zwar mit einem einfachen Antrag. Bislang ist für diesen Schritt zum Beispiel ein psychologisches Gutachten notwendig. Die Ampelkoalition will mit ihrem Selbstbestimmungsgesetz all jenen Menschen Hürden nehmen, die ihre körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht im Einklang mit ihrer Geschlechtsidentität sehen. Das betrifft Transpersonen, intergeschlechtliche und nonbinäre Menschen, also jene, die sich weder als männlich oder weiblich identifizieren. Allerdings überfordere die Ampelkoalition mit ihren Plänen in der jetzigen Form gerade Jugendliche. So meine Kollegin Heike Schmoll von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in ihrem Kommentar.
Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz hat die Ampelregierung nicht nur ein Vorhaben des Koalitionsvertrags verwirklicht, sondern auch die notwendige Konsequenz aus einem Bundesverfassungsgerichtsurteil gezogen. Karlsruhe hatte das Transsexuellengesetz für verfassungswidrig erklärt. Der berechtigte Autonomieanspruch für Erwachsene gerät im Gesetzentwurf der Ampel allerdings zu einer Autonomieüberforderung für Minderjährige. Menschen, die sich in einem falschen Körper fühlen, sind schon in der Antike belegt. Es handelt sich um eine kleine Minderheit, der es nun leichter gemacht wird, Geschlechtseintrag und Vornamen zu ändern. Denn sie brauchen nun keine Gutachten von Psychologen mehr, müssen auch keine Fragenkataloge mehr beantworten. Ihr Recht, sich zu ihrer gefühlt richtigen Identität bekennen und sie leben zu können, bestreitet niemand. Trotzdem ist es gut, dass nach der vereinfachten Änderung des Geschlechtseintrags 3 Monate Bedenkzeit gelten, bis sie in Kraft tritt. Das war im ursprünglichen Entwurf noch anders. Eine erneute Änderung des Geschlechtseintrags ist erst nach 1 Jahr wieder möglich. Auch die Befürchtung des Bundesinnenministeriums, Straftäter oder unmittelbar von einer Abschiebung bedrohte Asylbewerber könnten sich durch eine Änderung des Geschlechtseintrags dem staatlichen Zugriff entziehen, hat nach der Überarbeitung des Entwurfs keine Grundlage mehr. Denn es werden sofort nach der Änderung Bundeskriminalamt, Bundespolizei, BAMF, Verfassungsschutz etc. durch die Meldebehörde informiert. Das Haus- und Vertragsrecht von Saunabetreibern bleibt vom Selbstbestimmungsgesetz unberührt, auch die Autonomie des Sports. Es ist also nicht etwa damit zu rechnen, dass Schüler sich in der Qualifikationsphase des Abiturs durch eine Änderung des Geschlechtseintrags bessere Noten verschaffen. Attraktiv wäre das nur für Jungen, weil die Bewertungsmaßstäbe für Mädchen andere sind. Eine eigene Kommission der Kultusministerkonferenz brütet trotzdem seit Monaten über eine möglichst einheitliche Regelung in den 16 Ländern. Gerechnet wird allerdings eher mit Einzelfallentscheidungen an den einzelnen Schulen. Das ist die Schwäche des Gesetzentwurfs, dass die praktischen Folgen eines Geschlechtseintrags für das soziale Leben denen überlassen werden, die damit in Konflikt geraten könnten. Besonders bedenklich bleibt die Regelung für Minderjährige. Bis 14 Jahre geben die Sorgeberechtigten die Änderungserklärung ab. Minderjährige ab 14 Jahre sollen die Änderungserklärung selbst einreichen können. Deren Wirksamkeit soll allerdings die Zustimmung der Sorgeberechtigten oder eines Familiengerichts voraussetzen. Ausgerechnet in einem Alter, in dem jeder pubertätsbedingt mit dem eigenen Körper hadert, solch eine Entscheidung über eine Änderung des Geschlechtseintrags mit allen sozialen Folgen zu treffen, ist problematisch. Ob im Zuge des parlamentarischen Verfahrens nicht doch für die Minderjährigen psychologische Gutachten empfohlen werden, bleibt abzuwarten. Nachdenklich stimmt, dass 80% der zu einer Geschlechtsänderung entschlossenen Jugendlichen weiblich sind. Das sagt viel über eine Gesellschaft, die so viel von Gleichstellung redet und so weit davon entfernt ist. Bedauerlich ist, dass die Diskussion über das Selbstbestimmungsgesetz noch vergifteter ist als andere identitätspolitische Debatten. Möglicherweise hängt es mit seinem Namen zusammen, der suggeriert, dass Geschlecht frei wählbar sei. Es liegt aber auch an Kritikern, die über das Ziel hinausschießen. Und manche der betroffenen Transpersonen selbst reagieren auf noch so sachliche Einwände meist aggressiv und brandmarken sie als transphob. Das macht einen nüchternen Diskurs nahezu unmöglich.
Bedenken und Kritik zu den Ampelplänen zum Selbstbestimmungsgesetz von Heike Schmoll, Redakteurin für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, vertont durch unsere Sprecherin Renate Steininger. Und damit sind wir am Ende unserer Themen der Woche. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.